Jesus spricht, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Viele schöne Plakate sind dabei entstanden, viele schöne Bilder sind entstanden und viele nichtssagende Predigten finden sich im Internet dazu. Ich recherchiere seit langer Zeit, wenn ich predige über Texte, die Perikopentexte sind oder solche Texte, natürlich auch im Internet. Und es macht mir immer auch viel Spaß zu sehen, was machen Kolleginnen und Kollegen aus einem solchen Text. Und bei dem heutigen Text fand ich die Ausbeute schlichtweg einfach erbärmlich. Weil ich mir nicht sicher bin, was uns diese Leute, die uns diesen Jahresspruch mitgegeben haben, was die sich dabei gedacht haben. Es gibt ein ökumenisch besetztes Gremium der Kirchen, die treffen sich regelmäßig, um alle Belange, die mit der Bibel, mit Veröffentlichung zur Bibel zu tun haben, zu besprechen. Das ist ein Gremium, das unter anderem auch dann die Jahreslosung vorschlägt, also sogar bestimmt. Jede Kirche, die dort vertreten ist, hat das Recht, zwei Texte vorzuschlagen. Dann gibt es einen über mehrere Monate dauernden Abstimmungsprozess und am Ende einigt man sich mehrheitlich auf einen Text. So auch diesmal geschehen mit dem uns bekannten Spruch aus Lukas 18, Vers 27. Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Der Spruch alleine finde ich wunderschön, könnte ich stundenlang drüber predigen. Aber aus Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift gehört es sich, dass man tatsächlich beim Predigen, beim Bibellesen den Zusammenhang achtet. Denn ich kann, wenn ich will, unter Benutzung beliebiger Bibeltexte jederzeit jegliche Theologie oder auch Irrlehre gründen und begründen. Bibelsprüche genug finde ich, die das, was ich gerne sagen möchte, in irgendein Licht stellen. So bin ich auch immer vorsichtig bei Menschen, die viele einzelne Bibelsprüche benennen und damit meinen, etwas begründen zu wollen. Weil ganz häufig der Kontext darüber entscheidet, wie ein Wort zu verstehen ist, wie ein Satz gedeutet werden will. Und wer darauf nicht achtet, muss vielleicht für sich dann auch darüber nachdenken, was Ehrfurcht vor der Schrift bedeuten kann. Der Zusammenhang, in dem dieser Text steht, den hat Dorothea bereits benannt. Da kommen Menschen zu Jesus, seine Menschenmenge, und aus dieser Menschenmenge steht auf einmal ein Mensch heraus, geht auf Jesus zu. Er wird gemeinhin genannt der reiche Jüngling. Ganz interessant, denn zwei der Evangelisten kennen einen Jüngling nicht. Nur bei Markus finden wir den Hinweis, dass es ein junger Mensch sei. Sowohl bei Lukas als auch bei Matthäus ist davon nicht die Rede. Lukas sagt, es war einer der führenden Menschen, einer der führenden Männer. Also einer der ganz Oberen. Bei Matthäus heißt es sogar ganz blank, es kam ein Mann zu Jesus. Und nur, wie gesagt, bei Markus finden wir den Hinweis auf einen reichen Jüngling. Also ein vornehmer, ein führender Mann kommt zu Jesus. Und auch dort gibt es dann bereits einen Unterschied, den finden wir bei Lukas bzw. bei Matthäus, nämlich wie redet dieser Mensch Jesus an? Bei Lukas heißt es, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Matthäus übersetzt an dieser Stelle abweichend, nämlich Meister. Was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und Meister im Griechischen zu lesen als Didaskolos ist das Wort, was für einen Rabbi, für einen Schriftgelehrten, dem man Achtung gegenüberbringt, auch dann benannt wurde. Bei Lukas, der schießt gegen den guten Meister. Lukas nimmt dieses Wort auf, dass er Jesus angesprochen wird als guter Meister und sagt, was sagst du, was ist, niemand ist gut, außer Gott, dem einen. Die anderen Evangelisten haben dieses Problem nicht, weil sie keinen guten Meister als Anrede haben, sondern die Frage, was ich Gutes tun soll. Aber deutlich wird auch, dass in dieser Anfrage, die kommt, die Frage im Raume steht, was jemand Gutes tun muss, um das ewige Leben zu ererben. Als kleiner Hinweis sei erlaubt, dass im Judentum dieses Bild sehr bekannt war, das ewige Leben zu gewinnen, das ewige Leben zu ererben und zwar immer wieder unter diesem Gesichtspunkt einen Schatz im Himmel zu haben. Das ist die Grundidee, die im Jüdischen ein Allgemeingut bildete, wenn man über dieses Thema redete. Und für die Juden war es eine Variante, an das ewige Leben zu denken. Damit übrigens erfahren wir bereits auch über diesen Menschen, dass es ein Pharisäer sein muss. Denn die Sadduzäer, die kannten das ewige Leben nicht. Für die war Tod Tod. Für die Pharisäer, für die damaligen Frommen, für die, die in einer Erweckungsbewegung das Judentum neu beseelen wollten, gab es sehr wohl auch aus den Schriften der Propheten und der Apokryphen in der Zeit zwischen 300 und auch der Zeit Jesu diese Idee, die aufkam und sich mehr und mehr durchsetzte, dass es ein ewiges Leben geben würde, eine Wiedergeburt geben würde. Etwas, was den Sadduzäern, die den größten Teil der Bevölkerung darstellte, völlig fremd war. Das heißt, wir haben hier ganz innovative Menschen mit diesen Pharisäern, mit einer tiefgehenden Frömmigkeit, die etwas bewegen und verändern wollen. Und einer von diesen fragt Jesus, als einer, der sehr vornehm ist und zu den führenden Menschen gehört: Was muss ich tun? Nun könnte man ja meinen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen, könnte die Antwort sein. An anderer Stelle, bei Matthäus, werden wir auch diese Antwort bekommen. Bei Lukas anders. Bei Lukas kommt eine Antwort, die ich fast schon ein bisschen frech finde. Du kennst doch die Gebote. Also im Dialog würde ich mal sagen, würde ich dann, wenn ich das mal so als Pädagoge bewerten würde, sagen müssen, 4-. Warum bitteschön eine so, für mein Empfinden, eher pumpige Antwort, Jesus? Da kommt jemand auf dich zu. Den hast du schon einmal zurückgepumpt mit dem Hinweis, niemand ist gut außer Gott dem einen, warum nennst du mich gut? Ich würde mal sagen, als Gesprächseröffnung ist das ziemlich mies. Also wenn mir jemand bereits so im Gespräch kommt und ich tatsächlich einen ernsthaften Wunsch habe, dann würde ich sagen, was soll das? Warum pupt er mich an? Was soll das? Und dann kriege ich gleich noch einen zweiten hinterher. Na, du kennst doch die Gebote. Und dann werden von den 10 immerhin 5 zitiert, nämlich nicht die Ehe zu brechen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Es gibt übrigens im Judentum einen Witz, den darf ich an dieser Stelle erzählen. Moses kommt vom Berg zurück und sagt zu den Juden, ich habe eine gute Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Die gute Nachricht ist, ich habe ihn auf 10 runtergehandelt. Die schlechte ist, Ehebruch gehört immer noch dazu. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen oder lügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und
der Mann antwortet in der Öffentlichkeit vor allen Menschen, die ihn kennen: Alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Ich hätte das nicht sagen können. Hätte es einer von euch sagen können? In der Öffentlichkeit von Menschen, die euch kennen, vielleicht noch Verwandte, Freunde, Mutter oder Vater, könntet ihr euch dann hinstellen und sagen, alle Gebote, die dort im Alten Testament zu finden sind und in den 10 Geboten komprimiert sind, habe ich von Jugend an befolgt. Vielleicht gab es den einen oder anderen unter uns, der in der Pubertät ein bisschen mehr den Abstand zu den Eltern suchte und dort die Konfrontation auch gesucht hat, die dazu hätte führen können, dass man den Eindruck hätte gewinnen können, dass das Ehren von Vater und Mutter im Augenblick nicht die höchste Priorität im Leben des Pubertierenden hätte. Alleine das müsste eigentlich schon ausreichen, um die meisten von uns von der Stange zu kriegen. Aber der Mann kann sich tatsächlich hinstellen und sagen in der Öffentlichkeit, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Versuche ich mich mal wieder in diese Rolle reinzusetzen, ich bin Jesus, dann würde ich sagen, wow. Was ich sagen würde, wäre doch ein Wort der Ermutigung, oder? Haben wir etwas gelernt über positives Feedback geben? Erst 7 positive Dinge sagen, bevor ich etwas Negatives sage? Das einfach zwingend notwendig ist, um Menschen zu ermutigen und sie nicht müde zu machen. In der Kindererziehung gilt Ähnliches. Und wenn Eltern versuchen, also zumindest den Schnitt 3-mal was Positives sagen, bevor sie mit dem Kind meckern, ist das ja auch schon ein Gewinn. Ihr werdet es noch sehen, ihr mit euren kleinen, süßen Babys. Das ist ja das Gemeine, sie werden größer. Aber es wäre einfach wichtig, hier was Positives zu sagen. Etwas Nettes. Aber auch das passiert nicht. Keine positive Rückmeldung, sondern als Jesus das hörte, und auch ganz bewusst der Hinweis in dem griechischen Text, er hat es wirklich gehört. Ich gehe davon aus, er hat es sogar verstanden. Sagte er, eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Bei Matthäus, übrigens noch der schöne Hinweis, und er sah ihn an
und hatte ihn lieb. Etwas, was bei Lukas leider fehlt. Da mag ich lieber den Matthäustext, der ist mir näher, der ist mir wärmer, da merke ich etwas, da spüre ich Jesus. Hier bei Lukas dagegen, verkauf alles, was du hast. Alles. Wenn wir bei Matthäus lesen, in der Parallele, finden wir einen wichtigen Hinweis. Nämlich den Hinweis, wenn du vollkommen sein willst. Ein Begriff, der im Neuen Testament nur zweimal auftaucht. Wenn du vollkommen sein willst, geh hin, verkaufe alles, was du hast. Und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann auch der Hinweis, und dann komm und folge mir nach. Da riecht es förmlich nach Lukas 12, Vers 34, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und dieser Mann hat Schätze. Der hat viele Schätze. Er scheint reich zu sein. Und was dann kommt bei Lukas, ist das, was bei Matthäus vorher war, nämlich dass Jesus sagte, er sah ihn an und gewann ihn lieb. Ein Gefühl, das geschildert wird. Nun hat auch Lukas ein Gefühl, das er rückmelden kann im Vers 23, wenn der Mann nämlich sehr traurig wird, als er das hört. Denn er war überaus reich. Keiner der Evangelisten bringt es in ein so schönes Gegenüber, dass er nämlich überaus traurig wird, weil er überaus reich ist. Keiner polarisiert es, diese große Trauer, ob des großen Reichtums und das Problem, das Jesus damit aufgemacht hat. Und da steht auch nicht, gebe deinen Zehnten und dann erfreue deine Gemeinde daran, dass du reich bist, weil dein Zehnter für die Gemeinde gut ist und endlich den Gemeindehaushalt saniert. Wir haben jahrelang um einen Unternehmer gebetet für diese Gemeinde, dass Gott ihn uns schenken möge, damit wir uns einfach daran erfreuen können, dass ein Mensch seinen Zehnten gibt und uns glücklich macht. Wir haben ihn nicht erlebt. Warum alles? Es gab einige wenige Menschen in der Kirchengeschichte, die haben das gemacht, die haben alles gegeben. Und die erste Gemeinde hat es auch gemacht und war innerhalb von 10 Jahren pleite. So muss dann Paulus losziehen und in anderen Gemeinden Geld zusammenbetteln, damit die Gemeinde in Jerusalem, die pleite ist, weil sie alles weggegeben hat, damit die überhaupt weitermachen können. Es ist ein Prinzip, das hat von Anfang an nicht funktioniert. Und wir erfreuen uns darüber, dass es einen Franz von Assisi gibt. Wir freuen uns über einige wenige Heilige, die das gelebt haben bis zur Kante. Aber nie gab es Massenbewegungen von Menschen, die aus christlicher Motivation sagten, wir entäußern uns von allem. Und auch die Buß- und die ganzen Bewegungen, die in Klöster überführt wurden, sind letztlich doch Bewegungen gewesen, die dann doch wieder auch materiellen Wohlstand und Reichtum gesammelt haben. Kaum einer ist dabei geblieben. Wobei wir auch nicht wissen, ob es allen gilt. Hier gilt das Wort dem einen Mann. Das wäre die Chance, eine neue Deutung hineinzubringen. Das wäre die Chance, diesen Vers aus Lukas 12, Vers 34 neu aufzunehmen, um zu sagen, dein Problem, lieber Mann, ist, du hast einen Schatz, der dich bindet. Dein Geld bindet dich und wo dein Schatz ist, da ist dein Herz gebunden. Und wenn du das noch loswerden könntest, dann komm und folge mir nach. Das hat Jesus immer wieder gesagt, dass die Jünger aufgeben und loslassen müssen, um frei zu werden für die Nachfolge. Eines der meistverkannten Prinzipien christlicher Existenz heißt loslassen. Etwas, was die meisten Menschen suchen, ist etwas, an dem sie sich festhalten können. Ganz selten wagen es Leute in Gemeinden, nachhaltig darauf hinzuweisen, dass die, die etwas halten und greifen wollen, als allererstes die Übung lernen müssen, loszulassen. Und dass ganz vieles in unserem Leben alleine dadurch eben nicht möglich wird, weil wir nicht loslassen, sondern weil wir festhalten. Und wir gerne noch mehr haben möchten. Und Jesus diesem Manne deutlich machen muss, wenn du wirklich einen Schatz im Himmel haben willst, dann lass dein Geld los, weil es beherrscht dich. Aber endlich, und das ist das Positive, endlich gelingt es ihm damit, auch mit diesem Menschen wieder in Kontakt zu kommen. Wir sind mit einem Menschen nachweislich in Kontakt, wenn wir Gefühle erleben, die original dahin gehören. Viere sind es, eines davon ist positiv, drei sind uns nicht so erfreulich. Es ist die Freude, die Angst, die Trauer und die Wut. Aber solange wir diese Gefühle in der Beziehung zu einem Menschen leben, sind wir in Kontakt. Man möge es streitenden Paaren immer wieder sagen, solange ihr euch noch streitet, solange es wirklich knallt, solange die Aggression im Raum knistert, seid ihr in Kontakt. Positiv gesehen. Schlimm wird es immer erst, wenn einer von beiden resigniert und nichts mehr zeigt. Dann ist der Kontakt unterbrochen. Und dieser Mann ist im Kontakt mit Jesus. Und damit wird auch deutlich mit seiner Gefühlsäußerung, dass Jesus genau den entscheidenden Punkt getroffen hat. Dass dieser Mann nämlich wirklich eine Idealbesetzung scheinbar wäre, auch für eine Nachfolge bei ihm. Und er ihn auch wirklich gut leiden kann. So erleben wir es bei Matthäus. Aber er müsse diesen einen Punkt lernen. Diesen einen. Und an der Stelle weise ich deutlich darauf hin, dass hier nicht eine generelle Übertragung auf alle Lebenssituationen und Menschen dieser Welt in diesem Text zu finden ist. Hier, bei diesem einen Menschen, geht es um die eine Sache. Bei jemand anders geht es vielleicht nicht ums Geld, sondern um die Macht. Bei einer dritten Person geht es vielleicht nicht um Geld und auch nicht um Macht, sondern um die Sexualität. Und bei 90% der Menschen geht es um Geld, Macht oder Sex. Das sind die drei Themen, an denen unser Herz hängt in dieser Welt. Und jeder von uns kann gucken, ob eines dieser drei Themen etwas ist, wo er, sie Schwierigkeiten hätte, es loszulassen. Jesus sah ihn an und sagte, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Matthäus ist etwas freundlicher nochmal im Kontakt. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Und dann kommt dieser wunderschöne Satz, Lukas 18, Vers 25. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Und alle frommen Wünsche, diesen Text ein bisschen zu entschärfen, führen sich ad absurdum. Es gibt kein Tor in Jerusalem, das heißt Nadelöhr, wo ein Mensch gerade eben durchschlüpfen kann, aber ein Kamel nicht mehr. Das wäre eine so tolle Auslegung, ne? Da gibt es dieses Tor und da kann man mit dem, ein Mensch kann durch und das sei eben abends, damit auch jemand nach Sendeschluss, also wenn die offiziellen Tore zu sind, können Menschen zwar rein, aber Handelsreisende müssen mit ihren Waren draußen bleiben. Das ist eine wunderschöne Auslegung, die in einigen Auslegungsbüchern auch zu finden ist, aber es gibt dieses Tor nicht. Hat es nicht gegeben. Wir können den Text nicht kleiner machen, als er ist. Er ist schroff. Richtig schroff. Was habe ich da Schönes gefunden von Christian Morgenstern? Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Galgenlieder. Und da gibt es ein Gedicht, das heißt Die Probe. Zu einem seltsamen Versuch erstand ich mir ein Nadelbuch. Und zu dem Buch ein altes zwar, doch äußerst kühnes Dromedar. Ein Reicher auch daneben stand, 10 Säcke Gold in jeder Hand. Drauf Petrus sprach, geschrieben steht, dass ein Kamel weit eher geht durchs Nadelöhr als du, du Heid, durch diese Tore groß und breit. Ich, glaubend fest an Gottes Wort, ermunterte das Tier sofort, ihm zeigend hinterm Nadelöhr ein Zuckerhörnchen als Docœur, französisch eine Lieblichkeit. Und in der Tat, das Vieh ging durch, obzwar sich quetschend wie ein Lurch. Der Reiche aber sah ganz stier und sagte nichts als wehe mir. Christian Morgenstern. Und nun finden wir in den verschiedenen Bibelübersetzungen den Hinweis der Jünger oder der Menschen drumherum, die dann irgendwie fragen nach dem Motto, sag mal, was hast du da gerade gesagt? Wie soll das funktionieren? Bei Lukas heißt es sprachen aber die es hörten und wer kann dann errettet werden? Bei Markus sind es die Jünger, die dann also wirklich sich umdrehen und sagen, das geht nicht, da wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Bei Lukas sind sie da schon gehärtet. Wir werden wenige Verse später feststellen, dass dann auch Petrus sagt, haben wir alles getan, wir haben alles losgelassen. Und was wird uns? Aber auf jeden Fall erleben wir in den anderen Evangelien den Schock der Menschen. Und dann dieses Wort, das unsere Jahreslosung sein soll: Jesus aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und nun sagt mir, was will uns Jesus damit sagen? Darf ich bekennen? Ich weiß es nicht. Ich habe Ideen, ich habe Vermutungen, aber ich weiß es nicht. Ich wäre davon entfernt zu sagen, ich habe eine innere Sicht, um klar Ausdruck bringen zu können, was das sagen kann oder nicht. Ich habe ganz viele Ideen. Aber ich habe die Befürchtung, sie zu benennen, würde eventuell den Text klein machen. Denn die Schroffheit, die bleibt und die möchte ich nicht nehmen. Ich kann darüber nachdenken, wie es die Bischöfin aus Niedersachsen gemacht hat, über das, was uns innerlich bindet. Ich kann darüber nachdenken, dass wir sicherlich als Menschen dazu neigen, dass wir hoffen, dass Geld uns unabhängig macht. Das Jahr 2008 war ein gutes Jahr für die Kirchen, ein schlechtes Jahr für Menschen, die Aktien hatten. Und siehe da, alle Macht geht nicht vom Volke aus und schon gar nicht von der Kirche, sondern von den Bankern und von den Aktien. Das Jahr 2008 hat gezeigt, dass das nicht funktioniert. Viele, viele Menschen haben das, wofür sie Jahrzehnte gearbeitet haben, innerhalb von wenigen Tagen verloren. Ganz bitter. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende haben ihren Besitz verloren. In wenigen Wochen. Das heißt, all das, was in der Aktien- und Bankenwelt gelehrt wurde, waren Glaubenssätze, keine Gewissheiten. Da war nichts in Stein gemeißelt. Und selbst wenn es in Stein gemeißelt sind, fällt der Stein irgendwann um und keiner weiß. Glaubenssätze von dem, was möglich ist in der Finanzwelt, Glaubenssätze, die nicht funktioniert haben. Glaubenssätze, die Menschen über Jahrzehnte glücklich gemacht haben, weil es so scheinbar immer gut funktioniert hat. Aber wir wissen mittlerweile, Geld ist keine Sicherheit. Nicht wirklich. Und es gibt andere Menschen, die sagen, Geld ist mir nicht wichtig, aber die Partnerschaft. Diesen einen Menschen zu haben. Und an diesen einen Menschen hänge ich mein ganzes Leben, mein ganzes Glück, meine ganze Erwartung, bis ich in der Paarberatung lande, wenn er denn mitmacht. Ansonsten haben wir vielleicht ein noch viel größeres Problem. Ihr Lieben, wie viele Menschen sind nach 10, 20 Jahren Partnerschaft sehr realistisch, ernüchternd, an bestimmte Wirklichkeiten gelangt, dessen, was in einer Paarbeziehung funktioniert? Und was müsste man eigentlich jungen Paaren, die heiraten, wirklich sagen, wenn sie es denn hören könnten, über das, worauf sie sich einstellen sollten, so ab dem zweiten, dritten Kind und einer Beziehung, die in die Jahre kommt? Wie weit klaffen dann Anspruch und Hoffnung in jungen Jahren mit dem, was viele alte Paare erleben? Wie weit klafft das auseinander? Und wie oft immer wieder neu machen sich junge Paare auf diesen Weg der Hoffnung, obwohl auch die Wirklichkeit gar nicht so rosig aussieht. Wie wichtig wäre es da, diesen Paaren zu sagen, hängt euer Herz nicht an den Partner. Es ist toll, wenn ihr ihn liebt. Tut es, macht es, freut euch daran. Aber achtet darauf, dass euer Herz nicht alleinig an diesem einen Menschen hängt. So wie euer Herz nicht alleinig an eurem Besitz oder eurer Rente oder was auch immer hängen sollte. Das sind die Grundgedanken, die auch die Bischöfin aus Niedersachsen hier entwickelt und daran verweist, dass es gut ist, wenn unser Herz an Gott hängt. Wenn er an erster Stelle ist. Denn das ist das Einzige, was in unserem Leben nachhaltig trägt. Und dennoch, was machen wir mit dem Reichtum? Da kann ich nur sagen, da können wir als Bethania-Gemeinde wieder freundlich lächeln. Wir sind sowas von pleite, wir haben unsere Plätze im Himmel schon sicher gebucht. Denn daran kann es für uns als Gemeinde nicht liegen, dass wir nicht in den Himmel kommen sollten. Es könnte vielleicht ein klitzekleines Problem bei den 10 Geboten geben, wenn wir danach befragt werden. Aber es liegt nicht am Geld. Ne? Können wir ganz sicher sein. Das ist nie unser Problem gewesen. Wir haben kein Reichtum. Wir haben eine Armut, die uns manchmal irre macht. Und wir haben den Wunsch, wir haben die Notwendigkeit, dass wir ein Jahr 2009 erleben, in dem wir wirklich feststellen, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich geworden. Natürlich habe ich da einen Wunsch und eine Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass wir in einer nächsten, übernächsten Gemeindestunde in 2009 dastehen und auch dann feststellen müssen, dass unsere Sorge, dass auch die Art und Weise, wie wir auch wirklich schon nicht mehr daran geglaubt haben, dass ich hier auf diesem Grundstück etwas entwickeln kann, was tragfähig ist, dass ich die Hoffnung hätte, dass wir feststellen, bei Menschen war es unmöglich. Aber Gott hat eine Tür geöffnet. Die war nicht zu sehen, menschlich betrachtet. Aber das interessiert Gott glücklicherweise nicht. Das ist eine Hoffnung, die ich habe. Eine Hoffnung, die ich habe, dass wir im Jahre 2009 immer wieder diese Erfahrung machen, dass wir menschlich denken, fühlen und kommen und gucken und göttlich überrascht werden. Göttlich überrascht werden über das, was so ganz anders ist, als die Art, wie wir ihn uns vorstellen können und ihn denken. Das wünsche ich mir von Herzen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dieser Text eine Schroffheit hat, die ihm nicht genommen werden soll. In allen drei Evangelien werden wir feststellen, dass spätestens an dieser Stelle ganz viele Menschen, die in der Nachfolge Jesu waren, ihn verlassen. Weil ihnen das zu weit geht. Weil ihnen das zu radikal ist. Und Jesus dann ja auch seine Jünger fragt, und wollt ihr auch gehen? Und es dann das wunderbare Petrus-Bekenntnis ist, Herr, wir haben gesehen und geglaubt, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Dass du Worte hast, die weiterreichen. Dass du Worte hast, die nicht hier uns im Augenblick satt und zufrieden machen, sondern Worte hast, die für uns bis in die Ewigkeit reichen werden. Cool. Denn Petrus hat an vielen Stellen auch Dinge nicht verstanden. Aber das scheint er bei seinem Herrn verstanden zu haben. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich gerne mit einem solchen Text, wie wir ihn als Jahreslosung haben, gerne weiter wachsen möchte. Gerne Erfahrungen machen möchte, gemeinsam im Jahre 2009 mit diesem Text. Und ich möchte diesen Text, diesen Stachel lassen. Möchte euch gerne diesen Stachel mitgeben, dass ihr unter diesem Text leidet. Dass er euch peinigt. Dass er euch quält. Nicht, weil das so wunderschön ist, wenn sowas passiert. Sondern, weil es vielleicht etwas ist, was dem entspricht, was Jesus zum Ausdruck bringen wollte. Möget ihr es für euch prüfen, wo unser Herz hängt, wo wir Dinge loslassen müssen, wo wir verstehen müssen, dass Gott anders tickt als wir und es auch gut wäre, wenn wir das akzeptieren. Wo es gut ist, wenn wir über den Preis der Nachfolge nachdenken und einfach kapieren, dass Halbherzigkeit etwas ist, was zu nichts führt, was mit Zufriedenheit zu tun hat. Sondern Jesus Christus gerne möchte, dass wir ganze Sache machen. Dass wir klar sind. Und dass wir einfach wirklich verstehen, ein Mischmasch von ein bisschen hier, ein bisschen da, ist nicht vorgesehen in der Nachfolge Jesu Christi. Sondern dass es dann darum geht, ganze Sache zu machen. Und das kann im Zweifelsfalle bedeuten, dass die Herausforderung vor uns steht, das Liebste loszulassen, was wir kennen. Das Liebste loszulassen, von dem wir meinen, es zu haben, um endlich diese Illusion zu verstehen, dass das Haben keinen Menschen glücklich gemacht hat. Das Besitzen etwas ist, was nicht funktioniert zur Glückseligkeit. Sondern das Besitzen und Haben die größten Trugschlüsse sind, auf die wir hineinfallen können. Denn sie bringen uns nicht das, was wir tief in unserer Seele uns erhoffen und erwünschen. Unsere Sehnsüchte werden nicht durch Haben und Besitz gefüllt. Unsere Sehnsüchte im Gegenteil werden ihr Gegenüber finden, wo wir loslassen, wo wir offen sind. Und dort wird er uns begegnen können, uns beschenken können, manchmal mit Dingen, die wir gar nicht haben wollten. Das gehört im Reiche Gottes dazu, dass wir, weil wir es vorher nicht verstehen konnten, manches Geschenk von ihm auch abgelehnt hätten, wenn wir die Entscheidung treffen und nicht er. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Ein kleiner Fünfzeiler, den ich in der Predigtvorbereitung gefunden habe. Ich möchte diese Predigt beenden mit dem Text, der sich abschließend bei Lukas 19 findet, wo dieser Gesamtzusammenhang beendet wird. Nur wenn wir bis zu diesem Text gehen, wird für mein Empfinden die Jahreslosung rund. Und so entlasse ich euch mit diesem Text, den ich lese, in eine kurze Zeit der Stille. Dann singen wir ein Lied. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königreich erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch: Und du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, wo du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm: Mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen: Nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber: Wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Worte des lebendigen Gottes. Lasst uns eine Zeit stille sein.